Hier sind Barons Hill und Tad Spencer. Viel Spaß mit Das Krokodil und sein Nilpferd.
Tag, da sind wir wieder im 70er Flanellhemd.
Im mit Samtanzug.
Polyesterhemd meine ich, nicht Flanell. Polyesterhemd und überdimensionierter Sonnenbrille, weil wir sind in den 70ern unterwegs.
Das stimmt, wir haben ja das erste Mal unser Konzept ein wenig geändert,
ja,
indem wir festgestellt haben, dass Social Media eigentlich nur noch Arsch ist, weil es einfach nur noch toxisch ist und halt nur noch Drama ist und wir eigentlich auch schon über alles gesprochen haben, was so passiert ist.
Ja, wir haben das Social Media Game einfach durchgespielt. Ja. Ich habe übrigens einen Vorschlag, wie wir unsere Reihe, also wir arbeiten wir uns eigentlich bis jetzt vor, weil dann könnten wir es das Jahrbuch-Special nennen.
Also jede
Folge ist ein
Chronik
Jahrbuch.
Chronik des 20. Jahrhunderts.
Ja, Almanach.
Ja. Wir können es sozusagen wie unsere, in Amerika gibt es doch diese Boxen, die in der Schule, die Zukunftsboxen. Kennst du das?
Wo du so Sachen reintust und dann
ja, genau, vergräbst. Da packst du Sachen rein und dann vergräbst du sie und dann 40 Jahre später guckst du, ob sie noch da sind.
Ja, aber
und
wir...
So ist das bei uns auch. So. Wir werden das jetzt aufnehmen und irgendwann in 1000 Jahren, wenn die neue Weltordnung
wird
ist...
Dann wird jemand Spotify aufmachen
und sagen, lass mal gucken, was damals 1972, 73 so los war. Und dann wird man unseren Podcast nehmen und wir werden berühmt.
Meinst du, in 1000 Jahren hat Microsoft Spotify gekauft?
Nee, ich glaube doch, vielleicht.
Könnte schon sein.
Spotify hat Microsoft gekauft oder aber alles gehört Amazon.
No.
Das ist so mein Wild Guess, dass irgendwann Amazon alles gehört.
Das ist gut. Naja gut, dann feilen wir nochmal an einem anderen Titel für diese Special-Reihe. Ich dachte, wir machen so eine Special Edition da draus. Aber naja.
Aber ein Jahr eine Special Edition finde ich schon krass. Aber wir sind ja fast, wir machen das dann ja fast ein Jahr. Wenn wir jedes Jahr durchnehmen, machen wir das fast ein Jahr.
Na gut. Okay, so hast du trotzdem noch irgendwelche krassen Themen aus dieser Woche?
Ja, Polaris war krasse Polaris.
Ja,
Polaris ist der Mini-Me der Gamescom. Nein, ist natürlich nicht. Ist natürlich viel besser.
Nee, ist auf seine Art sogar viel besser als das. Ja, du hast mehr Zeit da verbracht. Also, aber
es war eine sehr, sehr interessante Woche für mich. Ich war 5 Tage in Hamburg, in der Heimat, und habe 3-mal in dem von dir vorgeschlagenen Restaurant Pekingente gegessen.
Mhm.
Dienstag, Donnerstag, Samstag. Alle 2 Tage Pekingente. Wir haben einen roten Teppich ausgerollt, als ich das dritte Mal reingekommen bin. Aber was sehr, sehr geil war, ich war gestern mit meinem Team da. Wir waren insgesamt mit 8 Leuten da. Und haben dann gegessen und auf einmal kam halt dieser Koch, also der, die immer das schnippelt, kam und ist dann zu mir gekommen und hat mir nur einen Teller, nur mit Haut gegeben. Das fand ich so geil. Also die erste Runde war eine ganz normale, der Teller so. Und dann ist er so extra zu mir gekommen und hat mir einen Teller mit Haut gegeben. Da habe ich ihn geliebt. Da wollte ich ihn adoptieren.
Eigentlich hättest du auch noch ein Foto mit ihm machen müssen.
Stimmt.
Das wäre geil.
Mein nächstes Mal. Nee, aber ich finde das geil. Also ich mag dieses Restaurant nicht nur wegen der Ente, sondern es ist halt insgesamt, ist das halt so absurd. Also es gibt ein klassisch chinesisches Gericht, Peking-Ente. Bedient wirst du von einem trällenden Italiener. Das finde ich so gut alles. Und es ist halt unfassbar lecker.
Ja, naja. Und die Einrichtung sieht aus wie so aus so einem türkischen Import-Export-Laden.
Ja, so alles sieht so, eher so ein bisschen aus wie so eine Kantine. So
ja.
Kantine ja. Der 70er Jahre.
Ja. Ja.
Aber trotzdem, wer in Hamburg ist und asiatisches Essen mag und kein Vegetarier oder Veganer ist, weil da gibt es halt nur Brokkoli als einziges vegetarisches Gericht, Pekingente. Pekingentenhaus. Richtig gut. Kann ich nur empfehlen. So, also, wie gesagt, wir haben unser Konzept geändert. Achso, gab es noch irgendwas Mediales?
Boah, ich glaube nicht.
Kühnerst ist zurückgetreten. War es letzte Woche, ja, ne?
Kühnerst.
Ja? Kevin Kühnerst.
Kühnerst, ach so, ich dachte, Kevin Kühnerst.
Kevin Kühnerst.
Der heißt doch anders, Mensch.
Wie heißt Kevin?
Ja, Kevin ist nicht mehr da. Ja, Kevin, egal. Da kommt irgendein anderer Dödel jetzt. Ja, sie haben ja schon jemand Neues gefunden.
Stimmt, den kannte ich gar nicht.
Ja, ich auch nicht. Keiner kennt den. Nee, weil also ansonsten, was gab's denn? Commander Krieger hat den Schlaganfall mitten im Livestream, stimmt. Aber jetzt doch nicht. Es ist alles okay.
Alles okay mit ihm.
Aber schon krass. Und was war noch? Scheiße, irgendwas war mir noch eingefallen. Ja, irgendwas war mit Thomas Gottschalk. Thomas Gottschalk
stimmt. Hat sich wieder verplappert. Stimmt, habe ich gesehen. Das fand ich krass. Also der war bei 3:09 oder sowas. Bei der Talkshow, ich glaube, im dritten Programm ist das. Und
ja.
Micky Beisenherz ist da Moderator. Und das war so ein bisschen, ich habe einen Tweet tatsächlich dazu gesehen, wo jemand das zusammengefasst hat und das so kommentiert hat mit so, sollte wohl eine Hinrichtung sein, weil Micky Beisenherz war ultra unangenehm, fand ich zumindest, und wollte er, dass Gottschalk sich für alles entschuldigt, was er je in seinem Leben gemacht hat. Und es war wirklich unangenehm. Er hat den also die ganze Zeit nur gefrontet. Und Gottschalk war aber relativ relaxed. Und es ging halt darum, was man tun, was man machen, was man sagen kann und was man nicht machen sollte und so weiter. Und Quintessenz war, dass Micky Beisenherz gesagt hat, ja, aber auch als 72-Jähriger könnte man sich ja auch mal ändern. Und könnte man ja auch mal ein Bewusstsein dafür. Und Gottschalk hat halt gesagt so, ja, ich habe das jetzt 50 Jahre gemacht und in den 50 Jahren gab es unterschiedliche Dekaden, wo es ein unterschiedliches Wertesystem gab. Und dass er heute Dinge, die er früher gemacht hat oder gesagt hat, wahrscheinlich heute nicht mehr so sagen würde oder machen würde, weil man das gar nicht mehr sollte, könnte, täte. Ja. Und das Ganze baute, glaube ich, auch so ein bisschen auf. Es gab auch ein Spiegel-Interview von Gottschalk, wo sie halt auch in diese Kerbe reingegangen sind. Und es war so unangenehm eigentlich, dass die anderen Gäste echt sich geschämt haben. Also so habe ich es zumindest wahrgenommen. Warum man jetzt diesen alten Mann, der sehr, sehr viel für Deutschland getan hat aus meiner Sicht, also zumindest für die Unterhaltungsindustrie, warum man den so versucht, warum lachst du? Warum lachst du?
Finde ich, Micky Beisenherz sitzt im Glashaus und schmeißt mit Ziegelsteinen.
Stimmt.
So, der ist nämlich von dieser Kategorie alter weißer Mann auch, also der ist ja sehr, sehr nah dran selber und hat manchmal, finde ich, wenn man so seinen Podcast hört, labert er auch manchmal ziemlich cooles Zeug. Und ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Klar, dass Gottschalk sich da jetzt nicht sagt, ich mache jetzt alles anders, ist ja auch irgendwie klar.
Aber ja, warum auch? Also der ist 72 und wie gesagt, ich finde, es ist einer der wenigen deutschen Showstars, der ja so konsequent und wenn er was gemacht hat, dann hat es halt immer funktioniert. Und ja, das war eine andere Zeit, aber ich sag's auf der anderen Seite auch so, die Leute haben ihn damals zu den Zeiten aber auch geliebt und fanden es geil, wie er es gemacht
hat. Ja.
Und deswegen und Micky Beisenherz soll die Fresse halten.
Er hat das ja nicht kontextlos gemacht. Also er hat sich auch in einer damaligen Gesellschaft bewegt, wo Sachen, bestimmte Jokes, bestimmte Begrifflichkeiten auch total okay waren. Das ist ja klar. Also,
ja.
Aber okay, komm, lass.
Ja, lass
mal gut sein.
Lass mal gut sein. Nee, aber sonst war eigentlich nicht. Also ja, klar, Israel, Iran und sowas alles, das ist
schlimm.
Genau. Ja, so, würde ich sagen, fangen wir an.
Steigen wir mal ins Jahr 1972, ne?
Ja. Yeah. So, 72. Das Jahr 1972 war das längste Jahr des gregorianischen Kalenders. Es war als Schaltjahr um einen Tag und zwei Schaltsekunden länger als üblich. Außerdem war der Steinkauz der Vogel des Jahres 1972. Kaum zu glauben, aber wahr. Das war noch nicht das Spannendste, was in diesem Jahr passiert ist. Oh, ich hasse das. Ich hasse diese Sätze, aber gut. So, wir steigen direkt ein. Der größte Kinohit 1972. Der größte Kinoerfolg in Deutschland, der auch 1972 gedreht und veröffentlicht wurde, war Der Pate mit Marlon Brando, Al Pacino und Diane Keaton. der auch für 11 Oscars nominiert wurde und immerhin 3 gewinnen konnte. Und ich mache ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann, steht immerhin auf Platz 2 der besten Filmzitate von American Film Institute. Welches Zitat wohl auf Platz 1 steht, das könnte man leicht erraten oder einfach noch ein paar Jahre warten, bis dieser Film auf jeden Fall zur Sprache kommt.
Keine Ahnung, was würdest du tippen, was Nummer 1 ist?
Wahrscheinlich Ich bin dein Vater.
Ja, das, obwohl es könnte sein, ich hätte jetzt getippt Terminator, I'll be back.
Stimmt.
Aber weiß man nicht. Ja, der Pate natürlich, legendärer Film. Also geile Schauspieler, geiler, ja, alles geil eigentlich, muss man sagen. Auch ja. Heute noch. Also
ich habe total Angst, wir haben noch letztes Mal darüber gesprochen, wenn man Dinge, die man früher toll fand, wenn man sie heute aus heutiger Perspektive guckt, dass die dann eventuell nicht mehr cool sind. Und der Pate 1 und 2 ist tatsächlich einer meiner Lieblingsfilme. Oder sind beides meine Teile meiner Lieblingsfilmsammlung. Sammlung, genau. Und ich habe totale Angst, den zu gucken, weil ich Angst habe, dass ich den heute schlecht finde. Und ich finde halt so, ich habe das Buch, habe ich, glaube ich, 5, 6, 7 Mal gelesen, weil ich das so cool fand. Den Film habe ich geguckt und ich mag so ziemlich alle Schauspieler, die da drin mitspielen. Deswegen, ich habe Angst. Aber irgendwann, glaube ich, werde ich es mal machen. Und ich hoffe, es kommt nie jemand auf die Idee, lass mal ein Pate-Remake machen.
Pate, die Enkelgeneration.
Ja, nein, es gibt ja manchmal so, ne, dass sie sagen so, ey, komm hier, wir machen der Pate nochmal. Und der Pate wird gespielt von Johnny Depp. So.
Ja. Also bei mir ist es gar nicht so lange her, dass ich den gesehen habe, weil ich irgendwie Bock drauf hatte. Ich glaube, gibt es bei Netflix oder keine Ahnung, ich glaube bei Prime Video, jedenfalls bei irgendeinem Streaming-Anbieter kann man den gucken. Oder ist es sogar Disney? Keine Ahnung. Und kann man immer noch gut machen. Also ist einfach, aber das ist halt auch die Qualität des Films. So, das finde ich nach wie vor so atmosphärisch, von den Dialogen her, Musik, ist halt einfach alles geil an dem Film.
Ja. Mag ich auch sehr. Ich mag ja sowieso dieses Genre sehr gerne. Und vielleicht traue ich es mir. Irgendwann traue ich es mir. Einmal mal durchziehen und machen. So, jetzt kommt was. Blau blüht der Enzian. Im September 1972 ballert Heino einen seiner größten Banger raus. Blau blüht der Enzian hält sich 28 Wochen in den Charts, schaffte es aber auch nur auf Platz 2. Aber der hartnäckige Ohrwurm durch diesen Song schafft es mühelos auf Platz 1 der nervigsten Ohrwürmer. Deutlich besser erträglich waren hingegen Songs wie American Pie oder Always on My Mind von Elvis Presley oder Rocket Man von Elton John oder Schools Out von Alice Cooper. Außerdem hat 1972 auch ein Musiker namens Bruce Springsteen sein erstes Studioalbum aufgenommen mit einer Band, die damals überhaupt noch keinen Namen trug. Bis zu seinem großen Durchbruch sollte es aber noch ein paar Jahre dauern, genauso wie bei der schwedischen Gruppe ABBA, die sich 1972 gegründet.
Ja, krass, was das so, dass auch damals Elvis noch so ein Ding war, ne? Hat man, also ich hätte jetzt irgendwie nicht drauf gekommen, so Heino und Elvis irgendwie so in der gleichen Zeit so zu verorten, weißt du, wie ich meine?
Ja, oder Elton John. Elton John ist für mich so ein Typ der 80er Jahre.
Ja.
So, den würde ich gar nicht 72 verorten. Alice Cooper, ja, Elvis fand ich früher als junger Mensch fand ich den nicht cool. Heute finde ich so ein paar Lieder von ihm halt richtig gut.
Ja, der hat schon gute Songs. Also wenn man halt so auf die Art von Musik steht. Ne? Ja. Aber ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Also weil der hat ja schon sehr viel auch, sehr viel ist ein bisschen übertrieben, aber der hat schon auch Sachen gesungen, auch teilweise, die sehr bekannt sind, die ja gar nicht von ihm waren. Und ich glaube nämlich zum Beispiel, dass Always on My Mind auch nicht von ihm ist, sondern von Willie Nelson eigentlich im Original.
Das weiß ich leider nicht.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon, aber Heino, also sowohl in den 70ern als auch jetzt, kann ich mit dem nicht so viel anfangen.
Ja, ich auch nicht. Ich habe auch ein Trauma, weil mein Vater fand Heino richtig krass und richtig gut. Und denn der hat dann auch immer die Musik gehört und so. Und ich hab also tatsächlich ein Heino-Trauma. Wenn ich den sehe oder höre, dann kriege ich gleich Gänsehaut und oh,
Mann. Ja, aber ich würde auch jetzt heutzutage, also ich meine, keine Ahnung, ich habe auch mal so einen, so einen Moment, dann ziehe ich mir vielleicht auch mal ein paar Schlager rein oder so, aber Heino würde ich auch jetzt nie im Leben auf die Idee kommen. Allein schon, weil der so komisch aussieht irgendwie.
Ja, ich finde, also zwei Leute funktionieren bei mir gar nicht. Wirklich. Zwei Leute aus diesem Schlager-Business funktionieren gar nicht. Das eine ist Heino. Und das andere ist Roberto Blanco. komm ich gar nicht drauf klar. Es gibt so andere Sachen, die, da finde ich schon so Sachen, also nee, Sachen ist Quatsch, aber es gibt Lieder aus dem Schlager, die finde ich schön. So schön trifft es, glaube ich, ganz gut. Das sind jetzt keine, die ich jetzt hoch und runter, aber wenn die mal laufen, dann denke ich so schön. Aber bei Heino und Roberto Blanco, da zieht sich bei mir alles zusammen. Ich möchte das einfach nicht. Möchte das einfach.
Ja, nee, das geht mir ähnlich.
Aber wie krass ist das bitte, denn Bruce Springsteen hat sein erstes Album einfach mal vor 51 Jahren aufgenommen. Mhm. Ich meine, er ist jetzt 74, aber ey, das muss man sich mal vorstellen, das ist so lang.
Ja, und spielt nächstes Jahr nochmal Konzerte.
Das stimmt.
In Deutschland.
Das stimmt. Aber ich finde es krass, also so, oder auch Elton John. Elton John ist ja auch immer noch, also er singt, glaube ich, nicht mehr. Also, glaube ich zumindest. Weiß ich nicht. Nee, er hat eine Zeit lang in Las Vegas gesungen, aber ich glaube, jetzt singt er nicht mehr. Aber es ist halt auch krass. Vor 50 Jahren haben die ersten, ersten Sachen aufgenommen. Rocket Man war ja wirklich ein Banger.
Ja. Also, ist halt ja, schon krass.
American Pie muss ich immer an den Film denken, aber das hat nichts damit zu tun.
Obwohl, kommt der Song da drin nicht vor? Nee, oder ich weiß nicht.
Weiß ich
gar nicht. Nee, ich glaube nicht.
Weiß ich gar nicht. Und ABBA hat sich auch 1972 gegründet. Eine der erfolgreichsten Bands der Welt.
Ja, ist ja auch so ein Ding, wo man sagt, entweder liebt man oder hasst man. So, also gibt jetzt, glaube ich, nicht so viele Leute, die sagen, ja. Aber man muss schon anerkennen, dass sie schon krassen Shit gemacht haben. Also gerade was so Komposition, Produktion und so angeht, da waren die echt schon. Also haben die teilweise Sachen gerockt.
Ich mag aber gerne. Also ich mag es nicht dauerhaft hören, das ist mir zu anstrengend, aber es gibt so 5, 6, 7 Lieder, die höre ich echt gerne.
Ja, ich finde es auch cool. Also ich höre das jetzt auch nicht jede Woche, aber so ab und zu kann man sich das mal gut geben, finde ich. Aber im Auto vor allen Dingen. Da macht es immer gute Laune, dann ist man nicht so gestresst. Wenn man aber
singst
im Auto
du mit
hört,
im Auto oder singst du nicht mit im Auto?
Ja.
Laut oder leise?
Also laut. Jetzt nicht so, dass ich da rumschreie, aber sonst ist ja kein Singen, wenn du nicht.
Ja, aber ich meine so, dass man, dass deine Mitfahrer.
wenn jemand mit im Auto ist, natürlich nicht.
Ach so. Da machst du auch mal ein bisschen auf
Kladderpaps.
So. Am 27. Mai brach ein neues Serienzeitalter im ZDF an. Die erste Folge von Raumschiff Enterprise flackerte über die Bildschirme. Insgesamt waren 26 der bereits vorhandenen 79 Folgen ausgestrahlt und synchronisiert worden. Nachdem das deutsche Publikum seinen Bedarf nach mehr Captain James T. Kirk und Co. angemeldet hatte, wurden 13 weitere Folgen angekauft. Denn zum damaligen Zeitpunkt war es alles andere als üblich, dass Serien komplett ausgestrahlt wurden. Deshalb waren mehrere Episoden, die als zu gewalttätig oder geschmacklos abgelehnt wurden, für lange Zeit überhaupt nicht in Deutschland zu sehen. Auch bei den gezeigten Episoden wurden Kürzungen oder Änderungen vorgenommen. So fehlen in einer Episode rund 13 Minuten, während einer anderen Folge die sexuellen Triebe von Mr. Spock zu einer merkwürdigen Weltraumkrankheit umgedichtet wurden.
Okay. Ich frage mich jetzt gerade, was ist an Raumschiff Enterprise zu gewalttätig? Also da ist doch...
Keine Ahnung. Also ich muss zugeben, ich habe Raumschiff Enterprise nie gerne geguckt. Erst als es die neuen Filme in den letzten 10 Jahren oder so gegeben hat, da habe ich mich mit Raumschiff Enterprise beschäftigt, weil ich war tatsächlich ein Star Wars Kind.
Ja, also ich habe nie so ganz verstanden, warum das eine das andere ausschließt. Also tut es ja nicht, aber gibt ja schon viele, die so entweder oder mäßig drauf sind. Ich habe diese ganz alte Serie mit hier Captain Kirk habe ich auch nicht viel geguckt, aber wir wissen ja, ich
durfte
auch
nicht viel Fernsehen. Du hast ja eh nie viel Fernsehen geguckt.
Richtig. ist mittlerweile eine Volksweisheit. Die einzige Star Wars Serie, Star Trek Serie, die ich ein bisschen häufiger geguckt habe, war dann hinterher hier mit Captain Picard.
Ah, okay, ja.
Ich weiß nicht,
fand ich auch gar nicht cool.
Ja, wenn ich mir das heute angucke, denke ich mir auch so, was für eine Scheiße. Aber damals habe ich es irgendwie eine Zeit lang so ein bisschen geguckt. Das ist, also das ist auch die einzige, wo ich so ein bisschen jetzt noch so ein paar dieser Charaktere kenne oder so ein bisschen gecheckt habe, wie die so zusammenhängen oder so. Aber ja, weiß nicht. Und das finde ich zum Beispiel auch so ein Ding, also jetzt die ganz alten, so hier mit Kirk und Spock und sowas, das finde ich heutzutage auch fast schon so ein bisschen cringe, sich anzugucken.
Ja, es
also,
ist wie
ist halt einfach so alt.
Batman. Kennst du die Batman-Serie?
Ja, weil die Special Effects halt auch so kacke sind.
Ja, weil die halt einfach einen Stempel reinpacken, so bang.
Ja.
Also, so, ey, komm, lass mal einen Comic verfilmen und dann machen wir einfach das als Special Effect und machen da Bang, Boom, Clash.
Ja, da bist du halt heute so viel, also so einen anderen Standard gewöhnt, das kommt irgendwie nicht mehr rüber.
Ja, nee, aber ich mochte auch tatsächlich, ich mochte weder Mr. Spock noch Captain Kirk noch Uhura oder Sulu oder wie sie alle heißen, war nicht meins. Das fand ich erst cool, als halt, ich weiß gar nicht, vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren so die großen Filme gekommen sind. Weil es gab früher ja auch Filme, die fand ich aber auch nicht cool. Aber dann wurden die Filme so gemacht, dass du das nicht kennen musst. Es war trotzdem unterhaltsam.
Und Serien gibt es ja auch mittlerweile 2 oder 3. Ne?
Stimmt,
oder
die eine mehr. Ist auch gar nicht verkehrt. Die habe ich angefangen. Star Trek Discovery.
Lower Decks oder sowas gibt es auch.
Und dann gibt es noch, glaube ich, eine Star Trek Discovery. Die habe ich angefangen. Die fand ich auch ganz gut. Apropos Serie. Wir sind ja ein Informationssender hier. Ich kann dir eine Serie empfehlen. Sehr, sehr gut. Wenn du sie nicht schon gesehen hast, mit Sylvester Stallone. Tulsa.
Okay.
Sehr geile Serie. Wirklich sehr geile Serie.
Läuft die?
Weiß ich gar nicht. Irgendwo läuft die. Und er ist halt Mafiosi, saß 25 Jahre im Knast und wird dann von seinem Chef, für den er in den Knast gegangen ist, wird er nach Tulsa verbannt in Amerika. Und es ist so lustig. Es ist wirklich so lustig. Weil okay. halt genau so stelle ich mir das vor, wenn du Hardcore-Mafiosi bist und dann nach 25 Jahren nach Tulsa kommst.
So. Okay, ja, ich habe irgendwo, habe ich schon mal Werbung dafür gesehen und habe mich gefragt, ob das vielleicht was sein könnte.
Ja, ist 100 pro was für dich. Wirklich 100 pro.
Ich gucke ja gerade wieder Better Call Saul.
Ja, aber kennst du ja schon.
Ja.
Kennst du. Also Tulsa kann ich nur empfehlen mit Sylvester Stallone. Ey, so lustig. Ja, sehr unterhaltsam. Und es ist halt exakt so, wie man sich das vorstellt. Also wie ich es mir zumindest vorstehe. Paramount Plus läuft die.
Ja, habe ich natürlich nicht.
Also Amazon. Amazon hast du.
Ja.
Ja, genau. Über Amazon kannst du es gucken. Und gibt ja 2 Staffeln. Und ist richtig geil. Also ist wirklich so, ja. Und vor allem denkt man das gar nicht, weil man denkt einfach so, ah, Sylvester Stallone jetzt 70 und so. Aber sehr geil gemacht.
Okay.
So, Playboy kommt nach Deutschland. Ein weiteres amerikanisches Qualitätsprodukt erschien 1972 ebenfalls zum ersten Mal auf dem deutschen Markt. Es ist schwierig zu ermitteln, welches wichtiger für pubertierende Jungs war. Der Bauer Verlag bringt im August die deutsche Ausgabe des Männermagazins Playboy auf den Markt. Auf dem Cover posierte Gabi Heyer, die allerdings nicht im Heft zu sehen war, aber sowieso egal, denn der Playboy wurde ohnehin nur wegen der gut recherchierten Texte und Interviews gelesen.
Richtig.
Ja. Tatsächlich muss ich jetzt mal eine Lanze für den Playboy brechen. Ich finde tatsächlich, dass ich den wirklich, gerade wenn ich unterwegs bin, sehr gerne lese, weil die echt coole, also gute Interviews haben und auch gute Themen behandeln, die mich interessieren. Und damit meine ich nicht, ne, die offensichtlichen Dinge, sondern tatsächlich die geschriebenen Dinge.
Aber jetzt heute immer noch?
Ja.
Also gibt es den überhaupt noch?
Ja, ich habe auf dem Tablet. Ich habe ein Abo seit 40 Jahren. Nein, ich habe auf dem Tablet habe ich eine App, Readly, wenn ihr uns buchen wollt. Ich bin Fan und ich bin Kunde. Und da hast du eigentlich alle deutschen Magazine aus allen Bereichen hast du im Abo da drin. Das heißt, okay. du kannst halt, gehst rein und hast halt, ich würde mal sagen, 80% der deutschen Printmedien hast du da drin. Von Bunte über Playboy bis hin zur GameStar, GamePro, also wirklich alles. Und zahlst halt einmal im Monat, ich glaube 9,99 €. Und kannst du dir alle runter aufs Tablet laden. richtig geil. Also, wenn ich unterwegs bin, lese ich halt viel. Und ja, da ist das auch drin.
Ja. Ja, also keine Ahnung, mich haben am Playboy die Interviews nie interessiert, sondern halt immer nur die einschlägigen Bilder. Aber gut, ich weiß nicht. Da ist wahrscheinlich das Geheimnis des Erfolges, dass sie ein Angebot für mehrere Interessenten hatten.
Definitiv. Und ich war schon mal, nicht damals, aber ich war schon mal in der Villa von Hugh Hefner.
Okay.
Weil vor ungefähr 25 Jahren hat Ubisoft ein Playboy-Spiel gemacht. Und da gab es ja noch die E3 in Los Angeles. Und da haben sie, als das Spiel rausgekommen ist in dem Jahr, haben sie in der Villa von Hugh Hefner, also in der Mansion, haben sie eine Party gemacht. Da war ich sogar in dieser komischen Grotte drin. Man kennt die Grotte. Nein, aber ja, die Grotte. Und da haben sie halt wirklich in dem Garten von Hugh Hefner haben sie halt eine Party gemacht. Das war richtig krass. Also es war halt wirklich so, also alleine die Einladung war schon so, wow, okay, cool. Und ich fand, also es war schon sehr ehrfürchtig, muss ich einfach zugeben.
Naja, ich meine, also der Typ hat halt einfach eine krasse Marke sich da so aufgebaut, ne? Also abgesehen von dem Heft ist ja einfach Playboy, also halt dieses Bunny-Logo, so, ich meine, es ist ja viel mehr als nur dieses Heft gewesen, zumindest. Ich weiß gar nicht, ich habe keine Ahnung, ob das heutzutage noch so ein Ding ist, aber ich meine.
Ja, ich glaube, also schon eine Marke ist es schon, aber ich glaube, es ist eher eine Marke der Vergangenheit. Also ich glaube nicht, dass Leute aus der heutigen Zeit das in irgendeiner Form besonders wahrnehmen.
Nee, wahrscheinlich nicht. Aber gut, auf der anderen Seite, keine Ahnung. Ich meine, es gibt halt genug Leute, also als wir jünger waren, waren ja einfach sehr geburtenstarke Jahrgänge. Das heißt, es gibt heutzutage wahrscheinlich noch sehr, sehr viele Leute, die den Playboy in der Hochphase sozusagen erlebt haben, so wie wir, die das heute auch noch irgendwie auf dem Zettel haben. Zumindest als Marke. Weiß nicht, wenn ich jetzt heute meine Kinder fragen würde, habt ihr schon mal das Wort Playboy gehört, würden die wahrscheinlich sagen, hey, was könnte ich mir vorstellen? Ja. Oder vielleicht auch nicht, keine Ahnung.
Was gab es noch? Es gab Playboy, es gab Hustler und es gab.
Ja, Hustler war immer so ein bisschen mehr dirty.
Das war nicht dirty, war das. So richtig, so, wenn du richtig krasser Typ bist, hast du Hustler gelesen.
Ja, und dann gab es irgendwann so deutsche.
Es gab noch irgendwas. Hustler, Playboy. Gab es nicht noch eins?
Ey, ich habe keine Ahnung. Ich
du warst ja immer nur auf Playboy fokussiert.
Ja.
Die wilden, schmutzigen Zeiten von damals.
Naja, ey, also wenn man sich's ganz genau überlegt, also da, was heute alles im Internet verfügbar ist, for free, so, dagegen ist ja irgendwie dann zum Kiosk zu rennen und sich da so ein Heft zu kaufen noch, also da musste man ja richtig aktiv was für tun.
Ja, und vor allen Dingen in Deutschland war der ja damals, der war ja geschwärzt. Also da war ja alles, was, also außer Brust, war ja, haben sie ja verpixelt. Also nicht verpixelt, sondern einfach Glow-Dingsbums darüber gemacht oder so, also das ist so ein Blur, dass du nichts gesehen hast. Deswegen waren die krassen Leute, waren die amerikanische Playboys hatten. Da war nämlich nichts geschwärzt nicht, sondern nichts retuschiert oder sonst irgendwas. Ja. So. Flugzeugabsturz in den Anden. Was als das Wunder der Anden in die Geschichte einging, war für die Überlebenden bis zu ihrer Rettung ein einziger Albtraum. Am 13. Oktober 1972 zerschellte ein Flugzeug in 4000 Meter Höhe an einem Berghang in den Anden. An Bord des Flugzeugs befand sich eine Rugby-Mannschaft sowie Betreuer und Angehörige. Von den 45 Menschen an Bord kamen 12 direkt oder kurz nach dem Absturz ums Leben, während 5 weitere in der ersten Nacht erfroren. Denn es herrschten Temperaturen von minus 30 bis minus 40 Grad. Als die restlichen Überlebenden über ein Radio am 8. Tag erfuhren, dass die Suche nach ihnen eingestellt wird, wurde ihnen schnell klar, ohne Nahrungsmittel würden sie definitiv sterben. Deshalb fassten sie den Entschluss, dass durch die Kälte konserviertes Fleisch der Todesopfer des Absturzes. Diese Ereignisse wurden mehrmals verfilmt, unter anderem auch vom Regisseur von Indiana Jones, Jäger des verlorenen Schatzes und Indiana Jones, der Tempel des Todes. Zuletzt erschien auf Netflix der Film Die Schneegesellschaft über diese Tragödie, die für 3 Oscars nominiert wurde. Kenne ich auch tatsächlich nur aus Film.
Ja, das Netflix-Ding habe ich auch gesehen. Ich fand das nicht so geil irgendwie. Also ich weiß nicht, ich konnte damit nicht so viel anfangen. Aber die Story an sich ist natürlich krass.
Ja, also, aber stelle ich mir auch wirklich so, ich musste gerade an Samuel S. Wild denken. Die sind ja auch, also nicht bei minus 40 Grad, aber die sind ja auch bei Minusgraden. wo ich auch immer denke, so ey, pff, das ist krass.
Ja, vor allem Kälte ist für mich ja das Schlimmste, was es gibt. Also ich würde...
würde lieber verbrühen als erfrieren.
Ja, aber also ich kann wirklich Kälte ganz, ganz schlecht ertragen. Und da, also ich glaube, ich wäre da sofort...
und hier hast du ja auch noch das Problem, die sind ja nicht davon ausgegangen, bei minus 40 Grad auszusteigen. Also wahrscheinlich, also gehe ich mal von aus, wahrscheinlich sind die von A nach B geflogen, in, weiß ich nicht, jetzt normalen Klamotten. Und die sind ja nicht auf 40 Grad ausgelegt. Also das ist halt, also das ist, glaube ich, so eine Mischung aus, das muss so schlimm sein. Und dann findest du ja auch im Flugzeug, findest du ja nichts, womit du dich irgendwie, Entschuldigung, meine Waschmaschine ist das, hier gerade
den Lied trällert.
Und dann, also das stelle ich mir auch richtig schlimm vor. Bei minus 40 Grad und dann hast du nichts. Und dann, oh nee, und andere Leute essen, finde ich auch irgendwie ungeil. Nee, da möchte ich nicht.
Nee, also also klar, die Vorstellung findet, glaube ich, niemand geil. Ich finde es halt absolut abgefahren, wie, gibt ja mehrere so Beispiele, wo Leute irgendwie, was weiß ich, in irgendwelchen Höhlen sich verlaufen haben oder keine Ahnung und dann doch noch gefunden wurden. Also wie krass überlebensfähig dann Menschen doch sein können. Also, ja. Dass du, wenn du jetzt hier so bei dir Sonntagabend auf dem Sofa sitzt und dir das so vorstellst, denkst du, nee, ey, das würde ich keine 12 Stunden aushalten. Aber wenn man dann da oben hockt, dann überlebt man das halt, wenn es sein muss, irgendwie 2 Wochen oder so. Das ist schon heftig. Aber keine Ahnung. Ich glaube, wenn du halt keine andere Wahl hast und halt denkst, okay, entweder ich esse das jetzt hier oder ansonsten sterbe ich selber morgen, dann zieht man das halt irgendwie durch. Also der Überlebenswille ist dann so groß, da macht man dann Sachen, die man sich ansonsten nicht vorstellen kann.
Glaube ich auch. Irgendwann stellt man das ab, weil dann heißt es, entweder du stirbst oder du machst einfach.
Ist sowieso krass, finde ich, also wie schnell man sich an Sachen gewöhnt. Also ich habe immer so als Beispiel auch meinen Zivildienst, so wo ich halt teilweise dann so mit älteren Leuten zu tun hatte, die... was weiß ich, nicht mehr alleine aus der Dusche gekommen sind oder so. Und wenn du mich vorher gefragt hättest, ey, wie findest du das, so eine nackte Oma aus der Dusche rauszuheben, hätte ich auch gesagt, Alter, hau mir ab, nie im Leben. Aber wenn man es dann machen muss, dann macht man es einfach und man gewöhnt sich halt auch super schnell an sowas. Also man ist halt doch irgendwie sehr immer in seiner Komfortzone drin und wenn man zu irgendwas gezwungen ist, dann ist man doch zu mehr fähig, als man manchmal so denkt.
Ja, ich glaube, das glaube ich auch, dass da auf jeden Fall mehr, da ist sehr viel Luft nach oben. Ich glaube, wir sind sehr bequem und können uns auch viele Dinge nicht vorstellen. Und wenn du es dann aber machen musst, ich glaube, dann überwindet man schon die eine oder andere Hürde. So, es hört sich wild an. Der letzte Soldat des Zweiten Weltkriegs gibt auf, also 1972. Der Zweite Weltkrieg war 1945 zu Ende. Was hat der so lange gemacht? Von irgendwelchen popkulturellen Ereignissen hat mindestens eine Person absolut überhaupt nichts mitbekommen. Für mindestens 28 Jahre. Am 24. Januar 1972 wird der japanische Soldat Shoichi Yokoi, denke ich mal, im Dschungel von Guam entdeckt. Ihn hatte die Nachricht vom Ende des Zweiten Weltkriegs nicht erreicht. Stattdessen hat er einfach jahrzehntelang in einer selbstgegrabenen Höhle ausgeharrt und sich von Nüssen, Schnecken, Ratten, Fröschen und Vögeln ernährt. Seine Rückkehr nach Japan rund 28 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs verfolgten über 70 Millionen Japaner live im Fernsehen. Das steht krass.
Aber jetzt mal so, also ohne, dass ich jetzt ein Medizinstudium abgeschlossen hätte, ne, aber... der hat ja doch irgendwie, hat er vorher vielleicht schon mal so ein, weiß ich nicht, ein Stück von der Granate an den Kopf gekriegt oder so irgendwie, weil der muss doch irgendwie ein bisschen schon einen an der Pfeile gehabt haben, oder?
Weiß ich nicht. Ich meine, die vielleicht, also ich glaube, die asiatisch, oder es gibt viele Asiaten, die extrem folgsam sind und wenn die Regierung sagt, du machst jetzt das und das, dann machen die das. Wenn die gesagt haben, so, hier, Keule, da vorne.
Das ist jetzt hier deine Höhle.
Da machst du jetzt, da hältst du alle auf, die jetzt kommen. Und dann, und wenn das halt wirklich so im Dschungel ist, dann kann ich mir halt schon vorstellen, dass du irgendwann, naja, weiß ich nicht. Also ich glaube.
Aber wenn der da wirklich, ja.
Also ich glaube, wenn irgendwann guckst du doch.
Ich wollte, ja, aber so, ich meine, wenn du da ganz alleine bist und irgendwie wirklich, sagen wir mal, wochenlang erstmal, ja, wir reden ja erstmal nur von Wochen, nichts passiert, keiner vorbeikommt, keiner. ich weiß nicht, hat er ein Funkgerät gehabt oder weißt du so? Ja. Okay, Befehle hin oder her, aber irgendwie, also warum war der da überhaupt alleine? Was hätte der da alleine machen sollen? So, der kann ja nicht. Und dann würdest du doch normalerweise auf die Idee kommen, mal zurückzurennen zu deinem nächsten Kommandoposten oder ich meine, irgendwo muss er hergekommen sein.
Ja.
Also es ist schon eine sehr wilde Story. Also sie scheint ja tatsächlich so passiert zu sein, aber also irgendwie muss der Typ schon ein bisschen auch im Fieberwahn gewesen sein, weil, oder der hat da von den Pilzen, die er sich reingezogen hat, vielleicht.
Ja, krass muss du auch sagen, ich meine, wenn du 28 Jahre da bist. Ich glaube, nach den ersten Wochen fängst du doch dann an, selbst wenn du da nicht weg willst, aber du wohnst doch da nicht in der Höhle, sondern dann baust du dir auch so ein richtig krasses Haus oder sowas. Also irgendwie so, das würde ich halt voll cool finden, wenn der da so eine eigene Zivilisation aufgemacht
hätte. Ja.
Heute würde das nie passieren. Kriegst du dann über deinen Pager, kriegst du dann halt Eck.
Ja, heute wäre es schwieriger, aber ich, ja, keine Ahnung. Also mir fällt es schwer, mir diese Geschichte irgendwie vorzustellen, ohne davon auszugehen, dass der Typ nicht schon auch irgendwie ein bisschen einen in der Klatsche hatte.
Ja, aber unabhängig davon ist es aber krass, dass er 28 Jahre lang da gelebt hat. 28 ja. Jahre, das ist...
Das auf jeden Fall.
Das ist krass.
Also, dass der das so lange überlebt hat, ist auf jeden Fall crazy, aber...
Aber warum hat er sich nur von Schnecken, Ratten, Fröschen und Vögeln ernährt? Ich meine, wenn er da im Dschungel war, da wird es doch wohl noch was anderes gegeben haben.
Naja, aber das andere musst du ja, wenn, auch fangen können. Also so ein Frosch kriegst du ja. Aber
wenn der Soldat ist, der wird ja eine Pistole dabei gehabt.
Ja, aber der wird ja nicht, der hat ja nicht für 28 Jahre Munition am Start. Der muss, also, das hast du dann, wenn du deinen 10. Panda-Bären oder was weiß ich, was da wohnt, noch irgendwie erlegt hast, dann ist ja vorbei. Dann musst du ja.
Kennst du nicht das gute alte Panda-Bär?
Vielleicht verrostet das dann auch irgendwann. Das ist ja auch irgendwie feucht da in so einem Dschungel.
Warum ist das noch nicht verfilmt worden?
Weil das der scheiß langweiligste Film ever wäre, weil ein Typ. Und außerdem ist es doch verfilmt worden hierbei, wo der Typ, wie heißt es hier noch, mit Tom Hanks, wo er da allein auf der Insel hockt.
Wilson. Wilson, dem Dings hier.
Ja, nicht ganz, aber.
Wer heißt du? Der hat
seinen. Ja, nein, ich meine es nicht.
Tom ist Hanks nicht, und ja, Castaway heißt der Film.
Ist nicht ganz dieselbe Story, aber ist ja auch nur, ich meine, das spielt ja auch nur er die meiste Zeit.
Das naja,
keine Ahnung.
VW Käfer wird das meistgebaute Auto der Welt. 1972 überholt der VW Käfer endgültig den Ford T-Modell, das als das meistgebaute Auto der Welt. Als der VW Käfer Nummer 15.007.034, das Auto der Welt, als der VW Käfer Nummer 15.007.034 vom Fließband rollt. 15 Millionen Käfer verkauft. Damals hatten wir bestimmt nur 60 Millionen Menschen in Deutschland, tippe ich mal.
Wahrscheinlich sogar ja, weniger. Wenn überhaupt, ne?
Ja, weniger. Das heißt, fast die Hälfte hat einen Käfer.
Naja, ja, wobei die haben sie ja, also in Amerika wurde der, glaube ich, auch richtig viel verkauft, ne? Also das ist ja, glaube ich, nicht nur Deutschland, sondern ja,
stimmt.
Amerika, Südamerika weiß ich nicht, aber ne, da wurde dann später ja noch lange in Mexiko gebaut. Aber ich glaube, in den USA sind die Dinge rumgefahren, wie bescheuert. Was,
und ja. Was ich da spannend finde, ist, ich finde, VW hat zwei Sachen richtig, richtig, richtig gut gemacht. Und zwar die Neuauflagen von zwei Autos. Einmal der Bulli, der ist jetzt gerade relativ frisch rausgekommen als E-Auto. Den finde ich richtig toll. Der ist halt wieder, also hat halt Anlehnung an den Original-Bulli. Und bei den Käfer finde ich auch, den Beetle, finde ich auch, ist ein tolles Auto.
Ja, beim Beetle bin ich mir immer nicht so, oder ich weiß nicht, manchmal sehe ich den und denke mir so, ach, was für ein Scheiß. Und dann. Manchmal finde ich ihn nur auch ganz cool. Den Bus finde ich auch ganz, ganz geil.
Den Bus finde ich richtig cool. Wenn es den Bus als Benziner geben würde, dann würde ich mir den auch holen, weil wir dürfen hier bei mir ja keine Elektro anbauen, wegen Garage. Aber den Bus finde ich richtig toll.
Ja, optisch finde ich den auch richtig geil. Der soll aber als E-Auto richtig, richtig kacke sein, weil irgendwie super schlechte Reichweite und hin und her irgendwie. Aber so rein optisch finde ich den auch richtig nice. Bist du mal einen richtigen alten Käfer gefahren?
Nee, ich bin der erste Bulli, die sind früher ja alle Bulli, den ich gefahren bin, war der Kasten-Bulli, der nach dem normalen Bulli gekommen ist.
Naja, ja.
Das war ja, der erste,
den ich wirklich ich meinte einen Käfer. Also ein,
Käfer bin ich noch nie gefahren. Also ich bin mitgefahren, aber selber gefahren bin ich nur ein Beetle bisher. Und der Beetle ist echt cool. Das ist ein witziges Auto.
Ja, ich hatte vom Bekannten mal einen Käfer ausgeliehen für eine Woche oder so. Das ist eine geile Karre auf jeden Fall.
Ja, ich finde halt das Sound vom Käfer finde ich halt lustig.
Ja. Boxer.
wieso Box? Heißt der Boxer?
Der ist ein Boxermotor.
Ah, okay, keine Ahnung. Auf jeden Fall, den finde ich, das finde ich lustig. Genau. Und ich wollte mir mal einen Trike holen. Es gibt ja Trikes, die auf Basis vom Käfer gebaut worden sind. Mhm. Das wollte ich mir mal holen. Dann habe ich aber gedacht, so, nee, regnet zu oft.
Ein Trike, Alter, das ist geil.
Trike finde ich cool.
Ja.
Was denn? Ich finde Trike cool. Aber es hört sich halt scheiße an mit dem Käfermotor. Das muss man auch dazu sagen.
Ja, geht. Also ich finde den Sound echt ganz geil, aber ja.
Doch, ich bin so ein Trike.
Ja, nee, finde ich auch. Ja. Passt eigentlich auch.
Mit Fuchsschwanz und so an der Antenne und dann geht's ab. Zwei Nasen.
Aber muss dann auch so lila Glitzerlack haben.
Ja, auch schön, so. Auch schön. Oh Gott, ey. Naja. So, die erste Spielekonsole der Welt. Mit der Magna Fox Odyssey kommt die erste Spielekonsole der Welt auf den Markt. Da hier noch keinerlei Mikroprozessoren verbaut waren, sind die veröffentlichten Spiele arg unspektakulär und die Konsole war eher ein erster Achtungserfolg als eine wirkliche Revolution. Spielenamen wie Hockey oder Ski oder Tennis oder Table Tennis lassen uns schon ahnen, auf welchem Level sich die Games befanden. Die generelle Wahrnehmung war aber aufgrund der absoluten Neuheit trotzdem sehr positiv geprägt. Die deutsche Zeitschrift Funkschau schrieb etwa, die Programmmacher der Fernsehanstalten werden sich anstrengen müssen, denn in Zukunft können Unzufriedene ihren Bildschirm daheim als Spielfeld umfunktionieren, an dem sich die Familie aktiv betätigen kann.
Okay, ja. Habe ich noch nie gehört. Dieses, also diese, naja, diese Konsole oder, also wie hieß das Gerät?
Magna Fox Odyssey.
Ja, nie gehört.
Ich auch nicht.
Gut, das war ja auch, bevor aber ich geboren wurde.
A, das und B, ja, also ich glaube, wir hatten sowas, weil da musstest du quasi, ja, da hatte so einen Schalter, der konnte auf 6 Positionen und dann hast du jedes Mal, wenn du quasi umgestellt hast, war das andere Spiel da und das war halt wirklich nur ein Punkt. Ja, dann hast du halt Hockey gespielt oder Ski gefahren, war nur links, rechts, also so.
Ein Punkt, einfach nach links und rechts.
Genau. Und ja, das war schon lustig.
Okay, krass. Nee, und auch Funkschau kenne ich nicht, diese Zeitschrift. Ja, nee,
irgendeine Fernsehzeitung wird es sein.
Ja, wobei doch, warte mal, war die nicht so, hat die nicht so schwarz-gelbe Schrift irgendwie? Ah, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Nee, da kann ich jetzt nicht viel mitreden, weil das sagt mir beides nichts. Und aber es ist auch so ein Ding, finde ich, es gibt ja so Leute, die auch so diese ganzen alten, so Pong und so auch noch so abkulten, irgendwie, wo ich denke, come on, Alter, das ist einfach. Also ja, damals war es krass, aber heutzutage, ey, diese, so die Spieleindustrie hat so eine krasse Entwicklung genommen. Ja, weiß ich auch nicht. Kann man jetzt irgendwie noch anerkennen.
So ein Magna Fox kannst du kaufen auf eBay.
Okay.
Kostet ja. Pong-Konsole 125 Euro.
Oh, wäre es mir, glaube ich, nicht wert.
Nee,
ich glaube. Da gehe ich lieber einmal in die Peking-Ente.
Ja, stimmt. Wobei heute auf der Polaris, ich war ja auf der Polaris heute nochmal, da war Retro-Börse. Und da gab es ein eingeschweißtes Silent Hill 2. Also original verpackt, eingeschweißtes Silent Hill. Da wollten die 1800 Euro für haben.
Okay, krass.
Wo ich auch dachte so, ey, wer sollte bezahlen? Also 1800 Euro ist jetzt wirklich kein geiler Preis dafür. Aber nee, aber die haben sowieso komische Preise dafür.
Ja, also, kann ich nicht einschätzen. Gibt ja, also, ja.
Ja, also ich habe keins.
Da bin ich nicht wirklich froh.
aber wir bleiben bei Videospielen. Atari veröffentlicht Pong. Noch relevanter als die erste Spielekonsole war die Veröffentlichung von Pong am 29. November 1972. Obwohl, beziehungsweise gerade weil das Spielprinzip so simpel ist, gilt Pong als einer der größten Wegbereiter für die Arcade-Bewegung. Arcade. Dabei ist das Originalspiel von Pong in Deutschland niemals von der USK geprüft worden und deshalb formal erst ab 18 Jahren freigegeben. Als Magna Fox davon erfuhr, dass Atari dieses Spiel veröffentlicht hatte, gingen sie sofort gerichtlich dagegen vor. Immerhin konnten sie beweisen, dass Atari-Gründer Bushnell im Frühjahr 1972 das Spielprinzip von Pong bereits bei Magna Fox gesehen hat. Bushnell hatte sich ins Gästebuch von Magna Fox eingetragen und dort ein Spiel namens Table Tennis gespielt. Aber die $700.000 Strafe für die Nutzung der Patente war für Atari trotzdem gut investiertes Geld, denn mit dem Verkauf von Münzautomaten mit Pong kam viel mehr Kohle wieder rein.
Okay, krass. Wusste ich auch nicht, dass sie da so einen Patentstreit erstmal hatten. Ja, gut. Wie gesagt, Pong.
Hast du Pong jemals gespielt?
Ja, also ich habe es mal, ich weiß nicht, auch auf irgendeiner Messe oder sowas hatten die halt auch mal so ein, so retromäßig so, ein, so eine Kiste da stehen, wo man das drauf spielen konnte. Also, wie gesagt, ich, ne, damals wahrscheinlich krasse Entwicklung und so Grundstein von allem, ja, bla, verstehe ich, aber es ist einfach heutzutage nicht mehr geil. Also,
nee, es bringt halt auch heute, glaube ich, gar keinen Spaß
ist,
mehr.
Nein, es ist halt so, wie wenn du, obwohl, nee, es ist nicht mal so, finde ich. Es ist nicht mal so, als wenn du dich jetzt heutzutage irgendwie in so einen 50er-Jahre-Oldtimer setzt, der keine Servolenkung und keinen Bremsverstärker
hat. Das ist allerdings wieder cool.
Ja, genau. Deswegen, ich wollte, eigentlich wollte ich gerade den Vergleich machen, aber eigentlich ist das,
das ist
stimmt es cool. Gar nicht, weil ja. Von daher, Pong ist einfach nur Kacke heutzutage. Belassen wir es dabei.
Ja, wir lassen es
dabei. Nein, das kann man natürlich jetzt so auch nicht sagen, aber.
Nein, also was ich halt so krass finde ist, ich glaube, das Spielprinzip selber ist jetzt ja nicht revolutionär oder so, sondern ich glaube, was revolutionär ist, dass man daraus eigentlich, das war das der Grundstein einer Industrie, die heutzutage mehr Umsatz macht als Musik- und Filmindustrie zusammen. Und ich glaube, das ist eigentlich, das ist das Krasse, dass sie halt durch ein so einfaches Spielprinzip, das sind ja nur, falls jemand nicht weiß, was Pong ist, sind zwei Balken, links und rechts, die hoch und runter fahren können und dazwischen ist ein Ball. Und es ist wie Tennis, ja, es ist wie Tennis. Eigentlich ist es wie Tennis, nur ohne Linien. So. Und der Ball darf halt nicht hinter die Schläger. Und das ist der Grundstein davon, warum wir heute so erfolgreich waren, heute nicht mehr, aber warum wir so erfolgreich waren die letzten Jahre. Das ist quasi der Vorgänger von Assassin's Creed.
Ja, aber da bin ich mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob da nicht im Nachhinein das so ein bisschen überhöht wird. So, weil es gab sicherlich noch ein paar andere Spiele, die auch sehr dazu beigetragen haben.
Naja, also was man ihnen schon mal damit zugutehalten sollte, ist halt, dass sie es geschafft haben, in die Kinderzimmer-Wohnzimmer der Familien zu kommen. Also das haben sie schon. Hätte wahrscheinlich auch irgendwas anderes geschafft. Aber ne, Ehre wem Ehre gebührt. Und
ja.
Bushnell ist einfach ein Ehrenbruder. Dem gehört Ehre. Der
von
hat das ganz
aus.
Gut gemacht. Und Atari. Atari war früher eine echt geile Marke. Heute gibt es die, glaube ich, gar nicht.
Ja, oder ne, irgendwer hat sie gekauft. Aber das ist so wie MG. Das gehören jetzt auch irgendwelchen Chinesen.
Ja. Oh, jetzt wird's brutal. Der erste Mord von John Wayne Gacy. Der Serienmörder John Wayne Gacy begeht den ersten von mindestens 33 Morden in seinem Haus in Norwood Park Township, Illinois, einem Vorort von Chicago. Gacy sprach den 16-jährigen Timothy McCoy am Greyhound-Busbahnhof in Chicago an und brachte ihn zum Haus der Gacys, wo er McCoy in den frühen Morgenstunden des 3. Januars erstach. Anschließend vergrub Gacy die Leiche von McCoy unter dem Kriechkeller. Seine zahlreichen Morde brachten ihm einen traurigen Rekord ein. Er steht im Guinness-Buch als der Serienmörder mit der längsten Strafe. 21 Mal lebenslänglich und 12 Mal die Todesstrafe.
Okay,
das verstehe ich nicht. Also ja, gut, krasser Rekord, aber warum verhängt man 12 Mal die Todesstrafe? Oder warum verhängt man 21 Mal lebenslänglich? Das verstehe ich nicht.
Macht ja irgendwie gar keinen Sinn.
Nee, macht überhaupt keinen Sinn. Also lebenslänglich heißt, du bleibst so lange im Knast, wobei ich glaube, nee, wahrscheinlich ist es deshalb so, weil ich glaube, lebenslänglich ist gar nicht lebenslänglich, sondern ist lebenslänglich nicht nur ein Zeitraum?
Ja, in Deutschland schon. Also ich, keine Ahnung, da begeben wir uns jetzt ein bisschen auf dünnes Eis, weil wir beide unser Jurastudium
abgebrochen haben.
Nach dem ersten Semester abgebrochen haben. Aber also in Deutschland ist es ja so, es gibt lebenslänglich und dann gibt es lebenslänglich mit Sicherungsverwahrung. Und lebenslänglich, also eine normale lebenslängliche Strafe dauert, glaube ich, in Deutschland in der Regel so 20 bis 25 Jahre. Dann hat man eine relativ gute Chance, entlassen zu werden. Aber was man, glaube ich, aber auch beantragen muss. Aber normalerweise hat man dann eine gute Chance, irgendwie rauszukommen. Es sei denn, die Strafe wurde mit dieser Sicherungsverwahrung verhängt, weil man dann davon ausgeht, also scheißegal, wie viel Zeit vergeht, du bist halt einfach nicht mehr gesellschaftsfähig.
In Deutschland ist sie erstmal auch auf lebenslänglich ausgelegt, aber sie kann nach 15 Jahren kann sie zur Bewährung ausgesetzt werden. Die Bewährungszeit dauert dann 5 Jahre. Also das heißt, man kann nach 15 Jahren erstmalig versuchen, quasi auf Bewährung rauszukommen.
Ja, ich dachte ja, also so eine, ja. Ich denke, realistisch gesehen, nach 20 Jahren oder so hast du eine Chance, eine ganz gute Chance rauszukommen. Ja. In Amerika ist es, glaube ich, anders, aber wie gesagt, das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Und ich glaube, warum die diese Mehrfachstrafen verhängen, ist halt, dass du in dem amerikanischen Rechtssystem hast du ja immer diese verschiedenen Anklagepunkte. Weißt du, das kennt man ja auch aus Filmen. Dann gibt es so Anklagepunkt 1, dann hast du ja immer die Jury sagt, ja, du bist schuldig, Anklagepunkt 2. Und du kriegst halt eine Strafe für jeden dieser einzelnen Anklagepunkte irgendwie. Mhm. Und dadurch kommen immer diese Mehrfachstrafen zustande, die natürlich eigentlich realistisch gesehen gar keinen Sinn ergeben. Aber ja, also es gibt ja ein paar Sachen in Amerika, die keinen Sinn ergeben. Aber
ja, aber am lustigsten finde ich 21 Mal Todesstrafe. 12 Mal Todesstrafe. So, wo ich denke so, ey, okay, also, Herr Richter, können wir 11 Mal machen, weil 12 Mal ist mir echt eine Nummer zu heftig.
Ja, Einspruch. Ja. Ja, ist ein bisschen Banane. Aber ich glaube, da darf man nicht zu sehr nach Logik suchen, weil ja, damit kommt man da nicht weit. Ja, aber krass, also das ist ja so ein Feld, ehrlich gesagt, was mich auch immer wieder fasziniert, so Serien. Mörder irgendwie. Gibt auch so diverse Filme, Zodiac zum Beispiel oder auch ein paar Serien.
Die Serie, ich finde die Serie hier mit der BAU, der Verhaltensforschung.
Ja, genau. Einheit, das ist schon krass. Also es hat übt auf mich so eine Faszination irgendwie aus, wie Leute so crazy sein können, dass die solche Sachen machen. Weil das ist ja, weißt du, so jeder normal, also, ja, so ja, Ausdrücke wie normal sind in dem Zusammenhang wahrscheinlich.
Ich wollte gerade sagen, warte mal, Tim.
Nicht so richtig angebracht.
Geht gerade in die komische Richtung.
Aber nein, aber ich meine, die allermeisten Leute hätten ja totale Hemmungen, so Sachen, was weiß ich, irgendwie Leute irgendwo zu kidnappen und die dann irgendwie wochenlang irgendwo in der Hütte einzuschließen und zu quälen und so. Aber was passiert, dass Leute so crazy sind und sowas trotzdem machen, finde ich voll faszinierend.
Ja, ja, also ich finde auch, ich mag die Serie gerne, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, aber mit der BAU, Penelope. Wie heißt sie denn? Gibt es jetzt gerade eine Neuauflage, also so eine mit den ganzen alten Schauspielern. Ist gerade ganz frisch raus.
Ja, es gibt ja mehrere, also es gibt, glaube ich, zwei.
Criminal Minds, meine ich. Criminal Minds
ist das.
Ja. Welche meinst du denn?
Ich meine, auf Netflix gibt es auch eine richtig geile Serie über halt die Entstehung dieses Profilings beim FBI.
Ach so, ja, die habe ich auch schon, also habe ich angefangen zu sehen, fand ich aber nicht so gut, weil ich mag keine Serien, die in den 80ern spielen.
Okay.
Aber Criminal Minds, also wenn du das magst, dann ist das wirklich eine sehr gute Serie. Da gibt es mittlerweile auch schon so viele Ableger, das heißt, es ist wieder, da hast du mindestens 15, 18 Staffeln, die du gucken.
Ja, so wie CSI Miami.
Ja, aber das sind wirklich die krankesten Sachen, die sie da beinhalten. Also das ist wirklich teilweise mir zu gruselig, weil ich halt denke so, okay, wenn ich mir das angucke, dann kann ich nicht schlafen. Nee, weil das halt, mittlerweile ist das so, ich kann nicht sagen realistisch, weil ich nicht weiß, ob das realistisch ist, aber es fühlt sich so realistisch an, dass ich halt...
Du hast Angst.
Ich habe Angst.
Dass sie dich bald erwischen, oder?
Dass sie mich bald erwischen, aber nee, das ist teilweise ist schon echt kranke Scheiße. Okay. Das war einfach mal so.
Na gut.
So, kranke Scheiße ist auch Schlaghosen und Hippie-Look. Wie bei den meisten Modetrends, so lässt sich auch hier ein genaues Datum schwierig bestimmen. Aber ganz klar ist, dass 1972 Schlaghosen und Hippie-Look zu den absoluten Trends gehörten und das Straßenbild in vielen größeren und kleinen Städten dominierten und inzwischen glücklicherweise weitestgehend aus dem Sichtfeld verschwunden sind. Ja, ich habe auch Fotos von mir, zwischen so, wo ich so halt 4, 5, 6 war ungefähr. Da habe ich auch echt Schlaghosen. Sieht aus wie so ein Bauer.
Ja.
Also der Hippie-Look ist zum Glück an mir vorbeigegangen.
Ja, an mir auch. Also das komplett. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, es ist ja alles immer irgendwie in Zyklen, ne? Also, ja, weiß nicht.
Kommen ja alle Jahre wieder.
Ich weiß nicht, ich fand den Look jetzt nicht so schlimm, ehrlich gesagt.
Also Schlaghosen finde ich halt schlimm. Oben eng und dann unten.
Ja, aber da gab es also eine Zeit lang, ich kann mich erinnern, dass ich, also es waren nicht richtig Schlaghosen, aber ich war dann ja so ein bisschen, also das heißt ein bisschen, ich war ja sehr lange so im Hip-Hop verhaftet. Und es gab eine Zeit lang, waren schon so Jeans, ich hatte ein paar so G-Star. Jeans, die waren, hatten schon unten so ein bisschen, waren die weiter als oben. Es war jetzt nicht so richtig Schlaghosen, aber so ging schon in die Richtung.
Das ging in die Richtung.
Ja. Muss man schon sagen.
Ja, cool. Dann würde ich sagen, haben wir es geschafft.
72 abgehakt.
Ist durch. Mein Hund ist gerade gekommen. Hallo, Happy. Hallo, na? Bist du wieder da? Ja. Happy ist wieder da. Ja, wir haben 1972 geschafft.
Herrlich.
Herrlich, das war gut. Ich mag das Format.
Ja.
Sehr gut ist das. Cool, dann würde ich sagen, nächste Woche 1973.
Bis dann.
Bis dann. Tschüss.